Hallo und herzlich willkommen zu einer Special-Episode von KSLR. Heute in unserer Sommerfolge, von denen es wahrscheinlich noch mehrere geben wird, haben wir einen Special-Guest im Studio, Coco. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörer. Danke, Roger, für die Einladung da in den bohemischen Verschlag. Schön dort zu sein. Einige Themen, die uns auf der Zunge brennen. Und ja, zu mir vielleicht kurz. Also mein Name, wie gesagt, Coco. Ich war einige Jahre lang im Jemen beauftragt, eben eine Geierpopulation wieder
Na, wie gesagt, also er hatte dort, ich würde das jetzt gern fertig führen, er hatte dort die Geierpopulationsaufsicht über und im Rahmen dieser Geierpopulation hat er einiges mit diesen Tieren anstellen dürfen, zum Beispiel.
Ja, wie gesagt, also aus dieser Erfahrung eben im Jemen mit den Geiern ergeben sich einfach ganz grundlegende Ansichten aufs Leben und so weiter. Und was genau ich da jetzt gemacht habe mit den Tieren auch und wie das genau alles vonstatten gegangen ist, darauf möchte ich nicht näher eingehen. Aber
Hast du einen Verschwiegenheitsvertrag unterzeichnet?
Nicht unbedingt, aber ich denke, es ist einfach zu meinem eigenen Wohl und zum Wohl vielleicht auch von so manchen Zuhörern, das eben nicht zu erwähnen. Wichtig mir dabei zu erwähnen ist einfach, dass es mir eine Lebensschule war und dass es mir sehr geprägt hat eben diese Zeit, diese 8 Jahre da unten.
Okay, und welches Thema ist dir denn besonders wichtig heute in unserem kleinen Geplänkel?
Ja, es geht im Wesentlichen um diese ganzen gesellschaftlichen Verwerfungen, die sich so die letzten Jahre auftun und dass es eben zunehmend Entwicklungen gibt, die in meinen Augen schon eher beunruhigend sind und im Mittelpunkt aber auch die Frage, wie lange diese Entwicklungen wirklich Zugkraft behalten und ob das Ganze sich nicht unter Umständen irgendwann umkehrt.
Okay, das war jetzt sehr viel Luft. Geht es um die Ernährung? Geht es um politische Themen? Geht es um den Krieg? Was ist da der Hauptbeweggrund?
Naja, letzten Endes geht es um die Luft, aber um das Ganze einmal einzuleiten, also es gibt Themen wie zum Beispiel die Ernährung, der Trend hin zum veganen, zur fleischlosen Ernährung, dann auch die Enddigitalisierung, wie ich sie gern bezeichne. verrückte Sachen, die man so dann sich in der Wüstensonne denkt im Jemen. Aber
Na, was ist das? Was meinst du damit?
Ja, es ist natürlich so, wir leben im Zeitalter der KI, wie man von allen Seiten hört. Und es ist relativ schwierig im Moment irgendwelche Sachen zu finden oder zu tun, die nicht mit digitalen Dingen verbunden sind, die nicht in irgendeiner Weise schon mit einer KI zu tun haben, die einfach noch analog funktionieren, ohne irgendwelches technisches Zubehör.
Woher kommt der Begriff also, Enddigitalisierung?
Ja, die Enddigitalisierung ist im Grunde genommen ein Begriff, den ich selbst, würde nicht sagen erfunden habe, aber der halt sich in meinem Kopf einfach so gebildet hat, weil ich nicht glaube, dass diese Entwicklung über die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte sich weiter stetig so entwickeln wird.
Das heißt, nach den Jahren der Digitalisierung, Globalisierung, wird es einen Schnetzer machen und wir werden weniger Computer verwenden, ist es das? Oder wir werden Computer anders verwenden? Oder wir werden wieder zum Analogen wechseln? Oder die KI wird uns umbringen? Da gibt es ja jetzt ganz viele Szenarien, die eintreten können. Was denkst du, ist am wahrscheinlichsten?
Ja, natürlich muss ich sagen, ich will mich jetzt nicht unbedingt als Prophet positionieren, wogleich ich auch sagen muss, dass ich im Jemen in meiner Zeit dort unten, die relativ einsam auch war und trotzdem arbeitsintensiv, gewisse Fähigkeiten, glaube ich, auch entwickelt habe, Züge der Zeit eben auch zu beschreiben oder zu erkennen. Mhm. Und ein Szenario, das mir schon vorschwebt, ist, also ich glaube keinesfalls, dass wir zurück in die Steinzeit gehen oder dass wir komplett wieder zum Analogen zurückkehren. Ich glaube, dass Computer und das Digitale in ihrer Funktionsweise durchaus sinnvoll sind. Allerdings glaube ich, dass es jetzt eben diese Hyperdigitalisierung im Moment und diese Verflechtungen mit KI und so weiter, diese andere Intelligenz, die sich neben uns aufbaut, eigentlich dazu führt, dass es dann irgendwann so eine Art Knall eben gibt und das Ganze ihre Kraft verliert und dass wir einfach das Ganze wieder eher verbannen.
Okay. Das ist interessant. Und warum? Wie soll das gehen? Also die KI wird sich selbstständig machen oder die KI wird sich selbst überflüssig machen?
Ja, es ist richtig ausgedrückt.
So,
Also ich denke
sich.
tatsächlich, dass sich die KI überflüssig macht, und dass die Menschen, die natürlich immer noch trotzdem da auf dieser Welt eben die Überhand haben, was man ganz klar anerkennen muss im Moment, dass es dann einfach niemand mehr so wirklich, dass das niemand mehr wirklich so die Notwendigkeit sehen wird, alles Mögliche digital zu gestalten und jede Aufgabe abzugeben und wirklich sich auf die Funktionen zu besinnen, die tatsächlich sinnvoll sind.
Des Menschen, also Essen und Vögeln.
Vögeln und Essen natürlich
Vor allem auch Vögel essen.
und Vögel essen, das war ja wie im Jemen auch ein Teil von meiner Erfahrung eben, dass wir uns natürlich hauptsächlich von den Vögeln ernährt haben. Ja. Die Geier und so weiter, die dann eben in dem Projekt missglückt sind quasi oder die mit Gendefekten auch auf die Welt gekommen sind und so, die sind natürlich gegessen worden. Ja.
Ja, das ist traurig, aber.
Stichwort Gendefekt, also das ist vielleicht auch eine gute Erklärung. Die Geier, die einen Gendefekt gehabt haben, sind verspeist worden, sind gegessen worden, sind verwertet
Ja,
worden.
genau.
Also wer sagt denn vielleicht auch nicht, dass die KI unter Umständen defekte Funktionsweisen hat, die augenscheinlich nicht defekt sind, aber die uns eigentlich Unheil bringen und dass auch die nicht irgendwann tatsächlich verbannt werden?
Ja, das kann schon sein. Entweder es wird repariert oder es verbannt sich selbst, indem es einfach ein Riesenausmaß an Dämlichkeit annimmt.
Ja, genau. Also wie
Also sie wird sich selbst verspeisen.
meine Auffassung ist quasi einfach, dass wir in den 50 Jahren oder so sicherlich nicht wesentlich digitaler leben werden als jetzt.
Ja, ich denke auch, dass der Mensch nicht dafür gemacht ist.
Ganz bestimmt nicht. Und dass du an Menschen nicht digitalisieren kannst, das ist natürlich die grundsätzliche Annahme.
Wenn das die Möglichkeit wäre, könnten wir uns teleportieren, oder nicht?
Ja, über das habe ich nicht im Detail
Menschen.
nachgedacht,
Naja,
aber
aber einen Menschen zu
könnte das?
digitalisieren, wäre ja dann den Menschen in den Computer reinzuladen, mehr oder weniger.
Ja, genau, menschliche Daten quasi, menschliche Muster zu digitalisieren.
Und sie dann wieder zu. Ja, das würde dieses ganze Sci-Fi-Menschen einfrieren überflüssig machen, weil man sie einfach auf einen Datenträger
Ja,
speichert.
genau, und das ist,
Das
denke ich,
wäre
dann.
wirklich schlimm.
Und
Das
das
wäre
ist,
wirklich
denke ich,
schlimm.
genau, das ist schlimm und das ist dann, denke ich, auch etwas, wo quasi nicht unbedingt der Mensch selbst, aber irgendetwas die Reißleine ziehen wird, was sich einfach nicht weiterentwickeln kann.
Das ist ein natürliches Ende von dem ganzen
Dass es
Zeug.
ganz einfach ein natürliches Ende ist,
So wie bei den meisten Geiern.
dass KI und Digitalisierung genauso ein ganz natürliches Ende oder dass es eine endliche Entwicklung ist wie eigentlich alles andere auf der Welt. Beispielsweise, naja, so gewisse Trends, über die wir vielleicht in dem Podcast noch reden werden.
Möglicherweise.
Aber ich hoffe, dass ich das dir irgendwie jetzt
Ja,
so ziemlich
natürlich.
erläutern habe können und dass
Na
du dir drunter was vorstellen kannst.
Natürlich kann ich mir darunter was vorstellen und ich bin eigentlich echt beeindruckt, weil das ist eine einzigartige Idee. Vor allem die Geier zu essen ist ja eigentlich ein sehr seltsamer Food-Trend. Gibt es das nur in Jemen oder passiert das auch anderswo? Und findest du, dass das auch eine Idee ist, wie wir uns ernähren können? Weil ein Geier gibt ja jetzt nicht sehr viel Fleisch ab.
Ja, du wirst erstaunt sein, also ein Geier hat zweimal so viel Fleisch wie Huhn.
Weil er doppelt so
Ein
groß ist.
wohlgenährter Geier, ja,
Ja,
natürlich,
gut.
weil er um einiges größer ist, also Flügelspannweiten von 2 Metern und mehr. Dass wir natürlich Geier gegessen haben, das war im Jemen damals der Situation auch geschuldet. Also das würde man vielleicht jetzt in unseren Breitengraden nicht unbedingt praktizieren, dass man jetzt Geier im Supermarkt anbietet. Aber es gibt ja wohl eben Alternativen auch zur Ernährung, die ich gutheißen würde, obwohl ich grundsätzlich kritisch gegenüber dem Trend zum Veganen bin und dem Trend generell zur Umstellung von der Ernährungsweise, die wir jetzt haben.
Na, es ist halt immer die Frage, wie kriegt man das Eiweiß rein? Und wenn es nicht durch, also wir wissen ja, die Dinosaurier haben sich zum Großteil, also die stärksten, größten Dinosaurier haben sich ja vegan ernährt und die sind ja ausgestorben. Also muss man da schon auch aufpassen, dass man nicht zu sehr in dieses Ding reinfällt, wir müssen da jetzt von den Bäumen essen und dürfen eigentlich nicht mal mehr Hühnerherzen zum Beispiel verspeisen. was zum Beispiel eine Delikatesse ist, sehr unbekannt, aber ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
Ja, es ist natürlich eine Gewissensfrage, die jeder für sich selbst dann treffen muss. Möchte er Fleisch essen? Möchte er, dass Tiere sterben, um quasi seine Ernährung zu gewährleisten? Das ist eine Gewissensfrage, die dann jeder für sich treffen muss. Es soll natürlich die Möglichkeit für die Personen geben. Aber so im Grunde genommen ist es schwierig, glaube ich, den Menschen im Allgemeinen die vegane Ernährung aufzuzwingen. Und der Trend zum Fleischlosen hat meiner Meinung nach genauso wenig Zukunft,
Wie die
weil
KI jetzt.
wie die KI
Okay.
beispielsweise, vielleicht noch weniger sogar, weil es ja tatsächlich eine Sache ist, die sich wahrscheinlich nicht bewerkstelligen lässt. Also man sieht ja zum Beispiel den Anbau von Sojabohnen und so, wie energieintensiv das Ganze ist, wie platzintensiv das Ganze ist und dass es da eigentlich gar nicht so viel Rechtfertigungen für das Ganze gibt, wie vielleicht von manchen Seiten behauptet wird, teilweise.
Na, ist eine großartige Idee. Und was könnte man dann sonst noch essen, was vielleicht moralischer wäre? Also es gibt ja da jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir bringen jetzt Kühe, Schweine, Hunde um oder so, gibt es da moralischere Alternativen?
Ja, das liegt wieder mal im Auge des Betrachters. Natürlich ganz wichtig, dass die Tiere erst einmal artgerecht gehalten
Das
werden,
ist
dass
das
es
Wichtigste, ja.
Massentierhaltung und so weiter. Das ist, denke ich, keine Diskussion auch unter intelligenten Menschen, dass das nicht so sein sollte. Was ist moralisch, ist die Frage hierbei. Ist es moralisch, jetzt eine Kuh, ein Schwein zu schlachten, die gezüchtet werden, die artgerecht gehalten werden? Ist es moralisch, jetzt irgendwelche Regenwaldflächen zu roden, um Sojafelder anzubauen?
Wobei eigentlich noch viel mehr Arten sterben.
Wobei eigentlich noch viel mehr Arten eben aussterben können. Wir wissen, also der Regenwald beheimatet ja hunderttausende Arten an Pflanzen und Tieren beispielsweise. Ganz, ganz komische Annahmen, die es da so rundherum gibt. Aber wie gesagt, Alternativen werden gesucht werden müssen. Die Weltbevölkerung, die wächst und wächst. Und wir haben den Trend beispielsweise auch mittlerweile zur Insektivorenernährung. Jetzt haben wir natürlich gigantische Fabriken in so manchen Ländern schon, die Mehlwürmer, Heuschrecken und Schaben auch
In riesigen
züchten,
Mengen,
in
ja.
riesigen Mengen züchten. Und wir haben die Erfahrung selbst schon gemacht. Also ich
Ja.
denke, ja, wie du bei mir zu Besuch warst, haben wir das auch ausprobiert.
Ist das sicher?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das du warst oder anderer Kumpel von mir.
Naja, ich weiß nicht.
Das könnte es nicht du gewesen
Na.
sein. Aber das sind Alternativen, die machen irgendwo Sinn. Ja, man produziert in großen Massen, man hat ein großes Volumen, es ist relativ günstig zu produzieren. Und dann ist halt wieder die Frage der Moral. Wenn man natürlich ein Heuschreck isst, muss man sich ja vor Augen halten, dass man ein ganzes Tier isst. Und weil es ja mit einem Heuschreck meistens noch nicht getan ist mit dem Hunger, brauchst du 30, 40 solche Heuschrecken
Für einen Menschen,
für
für ein
einen
Essen,
Menschen.
ja.
Und ist es jetzt moralisch gesehen in Ordnung, 40 Heuschrecken zu essen? Oder wäre es nicht besser, 0,2% von einem Schwein zum Beispiel zu essen, indem man den einfach ein Kotelett rausschneidet? Also das ist eine interessante Annahme, finde ich.
Das ist schon, also eigentlich würden ja weniger Tiere sterben, je größere Tiere wir umbringen im
Wenn man
Endeffekt.
jedes Tier gleichstellt, das heißt, wenn man einen Heuschreck mit einer Kuh zum Beispiel gleichstellt,
Das ist wieder die Frage, wie viel wert ist das
genau, wie
Leben
viel
von einem
wert ist das
Heuschreck im Vergleich?
Lebewesen? Wie viel wert ist das Lebewesen? Und wenn man das aber gleichstellen würde, dann müsste man sagen, ist die Haltung oder die Ernährung von Fleisch,
Von den
durch
Kühen
Fleisch,
eigentlich
von
am
Kühen,
moralischsten im
Schweinen am
Endeffekt.
moralischsten, weil Kühe natürlich, weil am wenigsten Kühe getötet werden
Für
müssen
die meiste
für die
Menge,
meiste
gut.
Menge an Ernährung.
Die Frage ist wieder, inwiefern sind sich die Mehlwürmer und Heuschrecken ihrer Umgebung jetzt bewusst? Also wie viel Verständnis haben die davon in welcher Umgebung? Weil wissen die Heuschrecken ich weiß nicht, wo die Fabriken stehen, ganz ehrlich, das ist dein Metier. Aber wissen die Heuschrecken, dass sie in einer Fabrik sind? Wissen die Heuschrecken, dass es ihnen gerade schlecht geht, dass sie eingesperrt sind? Wissen die
Nein,
das, dass sie
natürlich,
eigentlich in
also
der schlimmsten Form von Massentierhaltung leben?
das ist natürlich eine Sache, die man dann in Bezug auf die Moral dann auch wieder klarstellen
Weil
muss.
wir
Also
wissen, dass es Kühe und Schweine natürlich merken,
genau,
die
ja.
sollten artgerecht
Also
gehalten
ein
werden.
Heuschreck wird ganz bestimmt unter gewisse Voraussetzungen, Heuschrecken beispielsweise benötigen kein Licht, benötigen benötigen eigentlich oder können sich durch eine sehr einseitige Ernährung auch können gut gedeihen, fühlen sich wohl, brauchen wenig Platz. Das Einzige, was natürlich zu gewährleisten ist, sind hygienische Verhältnisse, genügend Futter und so, genügend auch Feuchtigkeit. Das habe ich einmal beobachten können, eben in einer Insektenfabrik in Leipzig in Deutschland oben. Und eigentlich war ich begeistert davon, also wie das alles dort organisiert ist und wie viel eigentlich auch dort umgesetzt wird tatsächlich dann. Das ist
Also finanziell.
nicht finanziell, sondern tatsächlich vom Output her, von den Mengen an gesunden Tieren und so, die dann auch relativ schnell eben ihre Verwertung
Und
finden.
werden die dann lebendig exportiert oder werden die dann?
Sie werden lebendig exportiert. Es ist aber nicht mehr als der Weg zum Schlachthof beispielsweise, weil die Tiere natürlich in Zoohandlungen verkauft werden, wo dann irgendwelche Haustierbesitzer sie für ihre
In
Tiere
dem
kaufen.
Fall jetzt, aber wenn wir das upscalen würden und wir sagen, wir machen das jetzt für die weite Bevölkerung zugänglich, müsste man dann, man müsste extrem viel mehr produzieren, also sicher das Tausendfache, noch mehr als das Tausendfache wahrscheinlich an Heuschrecken produzieren. Und dann würden ja die Menschen das auch nicht so essen wie jetzt ein Steak oder ein Kotelett, sondern sie würden die Heuschrecken ja wahrscheinlich irgendwie verarbeiten zu Patties, zermatschen und so weiter. Also da würde es ja noch eine weitere Industrie brauchen, die das Ganze verarbeitet. Und ist das nicht ein viel größeres Risiko natürlich auch, was damit zusammenhängt, dass ja viel mehr Tiere für ein Patty jetzt verarbeitet werden zum
Ja,
Beispiel.
das ist absolut richtig. Wie gesagt, auch das Ganze als ganzheitliche Lösung jetzt zu betrachten, wäre, glaube ich, falsch. Also das mit der insektivoren Ernährung, das ist natürlich nur mal eine Annahme oder eine Möglichkeit, dem Ganzen entgegenzuwirken. Natürlich die immer größer werdende Weltbevölkerung muss ernährt werden. Interessant ist, gerade vor einer Woche habe ich die Nachricht gehört aus der Slowakei, dass dort der Gesundheitsminister oder der Landwirtschaftsminister, ich bin mir nicht ganz sicher, wer das dort war, eben gefordert hat, dass man die abgeschossenen Bären auch quasi verarbeiten könnte. Also in der Slowakei haben die ein irrsinniges Braunbärenproblem. Das heißt, dort werden täglich Dutzende Braunbären quasi erlegt.
Aber lohnt sich
Und
das, die zu verarbeiten? Wird sich das,
genau,
was wird
ja,
das bringen?
und der slowakische Minister, der hat eben auch gefordert, dass autorisierte Betriebe diese Bären, die natürlich von der Größenordnung im Bereich von Kühen sind, dass man die verarbeiten könnte. Also Bärenfleisch ist essbar, das weiß man. Menschen in vielen Bereichen der Welt ernähren sich von Bärenfleisch. Und sein Argument ist, dass es eben eine Verschwendung ist, so einen halben tonnenschweren Bär einfach zu entsorgen
Richtig,
und
ja.
verwesen zu lassen, dass man den einfach direkt nach dem Abschuss, so wie einfach anderes Wild, wie beispielsweise Rehe, Hirsche, verwerten könnte.
Zum Glück kann es in der EU eigentlich, soweit ich weiß, es war ja mal, sie waren ja mal ausgerottet, genauso wie die Wölfe. Also da wurden ja früher extreme Aufwände betrieben, um die loszuwerden. Aber glaubst du, dass es dadurch jetzt wieder zu sowas kommen wird? Ich glaube, das kann regulatorisch wird nie mehr passieren, dass die ausgerottet werden, weil da immer die Reißleine gezogen wird,
So,
bevor das
so,
ausgerottet
genauso, genauso ist es, genauso ist es. Das war eben bei dieser Geierpopulation dann im Jemen auch so, die im Wesentlichen natürlich durch die kriegerischen Handlungen dort eben ausgerottet worden sind. Aber wie du eben sagst, durch diese regulatorischen Maßnahmen auch von der Europäischen Union und so, denke ich, ist das eigentlich kein Thema mehr, dass diese Bestände gefährdet werden könnten. Und wenn man einmal diesen Aspekt von Wild oder Jägerei, wenn man den einmal sich überdenkt. Also meiner Meinung nach ist es durchaus moralisch, eben einen Hirsch oder ein Reh oder eben auch einen Braunbären in seiner natürlichen Umgebung zu erlegen. Das Tier hat überhaupt keinen Kontakt mit irgendeiner Gefangenschaftshaltung, lebt im natürlichen Umfeld, ist eigentlich bis zu dem Moment, wo es dann erschossen wird, glücklich und kann überhaupt nichts vorhersehen oder
Du
so.
würdest Bärenfleisch auch essen.
Ich würde definitiv Bärenfleisch essen. Ich bin ein großer Fan von Wildschwein im Speziellen und sehe diese Form von Fleischgewinnung als am unproblematischsten, wenn sie regulatorisch natürlich auch beaufsichtigt
Weil
wird.
es sowieso da ist im
Weil es
Endeffekt.
sowieso da
Aber das
ist.
heißt, unser Approach dazu ist eigentlich, dass jeder essen sollte, was er will. Und allein dadurch schon, dass man den Menschen nicht vorschreiben kann, was sie essen, wird es niemals zu einer kompletten Veganisierung kommen oder es wird niemals komplett irgendwas umgestellt werden, zum Beispiel auf pur Heuschrecken, pur Insekten. Das kann gar nicht passieren, weil wir eigentlich glauben, dass die Freiheit von den Menschen leider oder zum Glück, je nachdem, was da der Standpunkt ist, drüber steht irgendwie.
Ja, das bin ich deiner Meinung. Also ich glaube, dass jede Form von Regulation in dem Bereich falsch ist. Wie gesagt, das sind alles Trends, die genauso endlich sind wie das mit der Digitalisierung, meiner Meinung nach. Ich denke, die natürliche Vielfalt und dass die Geschmäcker von Menschen oder das, was Menschen eben bevorzugen, das wird eigentlich quasi das regeln, was man was wir an Problemen haben, auch mit Ernährung und so weiter von der Weltbevölkerung. Also ich denke, wenn das ausgewogenes Gleichgewicht auch dann irgendwann einmal ist, dann wird uns das Problem nicht umbringen. Das ist meine Auffassung zu der ganzen Sache.
Ja, super, großartig. Also was wir ja jetzt schon merken, ist, dass dass trotzdem die Firmen irgendeine Art Effort betreiben, anstatt von Regulation, zum Beispiel vegane Produkte, Produkte aus Soja zu bewerben im Endeffekt. Also zum Beispiel das vegane Fleisch oder, also ich kenne dieses vegane Geschnetzelte, dieses Kebabfleisch. Das schmeckt wirklich gut. Es ist immer noch leider teurer und aufwendiger zu produzieren natürlich und die Kosten gehen natürlich an den Kunden weiter. Aber es wird trotzdem, das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, in dem man schaut, dass sich das sozusagen durch den Markt ergibt, was die Leute essen. Also dass es sozusagen die logische Alternative ist, anstatt die vorgeschriebene Alternative.
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, deine Ansicht kann man da nur teilen. Es ist eben die ganzen Vorzüge und die Geschmäcker, die ergeben sich aus dem Angebot, was einmal vorherrscht. Und es ist wie bei allen Produkten, wenn das unbeliebt ist, wenn das eben keinen Gefallen findet in der Bevölkerung, dann wird das einfach vom Markt quasi aussortiert und dann wird es dann irgendwann wird's das nicht mehr geben. Gut, das Beispiel war, wie einmal in meiner früheren Karriere, also schon vor dieser Geier-Geschichte im Jemen, bei McDonald's einmal war, um neue Produkte auch zu entwickeln. Da habe ich schon eine ähnliche Idee mit einem neuen Burger quasi aufgebracht. Das war im Jahr 1997 und da ist mir die Idee gekommen von einem insektivoren Burger quasi, wie du vorher schon angesprochen hast. Man hat diese Insect Patties, die aus also verschiedenen Insekten produziert werden können. Da kommen Mehlwürmer rein und auch eben Heuschrecken und diverse andere Insekten. Und dieser Burger, den hätte ich quasi dem Namen McCricket gegeben.
Cricket
Und
wie die Heuschrecke.
genau, so wie die Grille, das Heimchen, ja, das wäre dann McCricket gewesen. Wir haben den einmal auch in einer Testphase gehabt und also es ist geschmacklich absolut toll gewesen. Es war wirklich, es ist sehr, sehr gut
Und
angenommen
was war
worden.
das Problem?
Das Problem war einfach damals noch, die Kosten, die waren das Problem. Es war extrem teuer, erstens einmal die Insekten zu importieren, weil es nicht überall diese Insektenzuchten gegeben hat zu dem Zeitpunkt, die jetzt auch schon wieder verbreiteter sind, aber damals eben nicht. Und auch die Verarbeitung eben zu diesen Patties. Also du musst bedenken, man verwertet Millionen von Insekten zu Patties. Das ist schon ein Aufwand gewesen auch, der sich dann einfach nicht rentiert hat. Also schon damals hätte dieser Burger $6 gekostet. Im Schnitt hat damals Cheeseburger beispielsweise $1 gekostet.
Oder sogar noch weniger.
Oder sogar noch weniger, ja.
Ja, das ist ja eigentlich eine Riesenfrechheit, was die mit den Cheeseburgern anstellen. Ich glaube, das haben wir schon mal angesprochen. Die waren größer. Und ich verwette da mein. Ja, ich habe leider keine Hemden mehr. Aber ich hätte es verwettet, wenn ich ein Hemd hätte, dass die Cheeseburger einfach schrumpfen. Und zwar die ganze Zeit. Das ist unglaublich. Also es schrumpft ja das meiste tatsächlich nicht. Das meiste wächst ja in der Natur, mehr oder weniger. Also wenn wir jetzt uns die Bäume und Sträucher anschauen, wachsen die. Wenn wir uns die Sterne anschauen, wachsen die ja sogar. Sie breiten sich ja aus. Sie werden zu einem, wie nennt man, zu einem großen Riesen zum Beispiel, so wie wir bei Erregung. Und dann fallen sie erst wieder in sich zusammen im Endeffekt. Also ist das alles in der Natur ja ein Wachsen und Zusammenfallen. Und irgendwann wird der Cheeseburger halt auch in der Phase sein, wo er zusammenfällt. Nur Wann ist genug mit diesem Zusammenfall vom Cheeseburger?
Ja, das Ganze ist natürlich der Inflation und auch der Teuerung geschuldet, wie wir beide wissen, als gebildete Menschen nicht. Zu beobachten ist tatsächlich, dass sämtliche Fleischteile schrumpfen. Es ist. ja, also.
Ja, aber
wenn man im Supermarkt eben so schaut, Fleischteile, so, ja, natürlich. Ja,
natürlich.
Und, okay. Es ist natürlich für den Endverbraucher, für den Konsumenten, gerade auch für diese ganzen Hausfrauen und so, die dann eben auch Nahrung kaufen für ihre Familien und so, die ja tagtäglich dann damit konfrontiert sind, auch mit diesen verschwindenden, immer kleiner werdenden Mengen, frustrierend. Das ist stimmt. Einfach frustrierend.
Und vor allem für den Mann, der das dann essen muss, im Endeffekt, wo es immer weniger
so
wird.
So ist es. Das ist dann quasi der Endleidtragende. Und die Kinder natürlich dann im Übrigen, die natürlich auch in ihrem Wachstum beeinträchtigt sind, weil wenn man jetzt einmal bedenkt, man hat früher gemischtes, faschiertes 500 Gramm hat man bekommen für was war das damals?
Weniger ja. Euro als jetzt.
Weniger Euro als jetzt.
Ja,
und
ganz
jetzt
klar.
Und jetzt sind es mehr Euro und es sind aber nur mehr 350 Gramm drinnen. So, und jetzt würde die Hausfrau oder der Mann natürlich auch nicht unbedingt zwei Packungen kaufen, weil dann hast du gleich 700 Gramm, das sind dann schon wieder zu viel.
Ja, also 700 Gramm ist ungefähr 200 Gramm mehr als die 500 Gramm und man würde trotzdem nochmal sehr viel mehr dafür ausgeben.
Ja, genau, man wird mehr als das Doppelte dafür ausgeben letzten Endes.
Ja, aber jetzt überfordern wir die Zuhörer nicht weiter mit dieser komplizierten Mathematik. Von 200, 700 und 350
Siehst
Gramm. Also
hast wohl recht, ja, das sollte man vielleicht nicht unbedingt.
Also wir studieren ja dieses Thema sehr ausgiebig und wir kennen uns mittlerweile auch mit den Themen von Verdopplung, Halbierung, Prozentrechnung aus. Und um jetzt nicht weiter da ins Detail zu gehen, aber wir haben solide mathematische Grundkenntnisse und können definitiv sagen, dass das Faschierte teurer geworden ist als vorher.
Ja, und das, wie du schon sagst, also man braucht da gar nicht so ins Detail zu gehen oder da irgendeine mathematischen Komplexitäten auszupacken, sondern es ist im Grunde genommen einfach genug festzustellen, dass es die Menschen einfach belastet und in
ja,
ihren
du
alltäglichen.
Du solltest wirklich mit der komplizierten Terminologie aufhören, weil sonst kriegen unsere Zuhörer Probleme mit den.
Ja, mehr Probleme als sie eh schon haben, eben durch diese ganze Teuerung, durch dieses inflationäre, ach Entschuldigung, durch dieses immer teurer werdende Produkte, Essen im Speziellen und so. Das Problem hast du ja nicht nur beim Essen, es sind auch Shampoos zum Beispiel, wo früher 400 Milliliter drinnen waren, jetzt sind nur mehr 250 Milliliter drinnen zum
selben Preis. Glaubst du eigentlich, dass das eine Art Umweltschutzmaßnahme ist, dass man die Packungen kleiner macht, dass die Menschen automatisch weniger verwenden?
Ja, es kann natürlich passieren, dass wir schon langsam in dieses Klimacontrolling reinrutschen, also man hat das ja in der Pandemie auch gesehen, dieses Kontrollergreifende der Regierungen, auch der EU. Diese überregulatorischen Maßnahmen könnten jetzt natürlich auch in diese ganze Klimathematik reinwirken. Das ist unter Umständen schon eine Sache, die denkbar ist. Ich halte es immer noch mehr für eine perfide Strategie einfach der Märkte, dass sie sich sagen, okay, den Menschen wird das weniger auffallen, wenn wir jetzt weniger in die Verpackung reintun, als wenn wir einen höheren Preis draufschreiben.
Absolut, ja, das ist. Das übrigens nennt man das Schrinkflation. Also,
ja, im Fachjargon nennt man das Schrinkflation, wie man vorher gerade gesagt hat. Man möge die Zuhörer jetzt einmal mit diesen Begriffen schonen, aber das ist doch etwas, was vielleicht wichtig zu erwähnen ist.
Muss man in seinen Jargon.
Übrigens muss ich jetzt wieder kurz einmal einen Schluck vom Hollersaft von deiner Mutter nehmen.
Ja, gern.
Was ja sehr lecker ist. Also, da sind ja auch noch wirklich Flaschen, wo ein Liter drinnen ist.
Das
bei deiner
sind
Mutter.
Nämlich Literflaschen, die gekauft worden sind und nicht.
Ja, genau. Das liegt auch immer noch in der Hand von deiner Mutter. Ja, und das ist, wie gesagt, einfach schön, dass man eben so bei gewissen Menschen immer noch die Gewissheit hat, dass da das drinnen ist, was draufsteht und dass das drinnen ist, was man erwartet. Also es gibt sie noch, ja, es gibt sie noch. Aber die Märkte wollen uns natürlich an Streich spülen und wollen natürlich Profit für sich rausholen.
Natürlich, ja.
Na, aber es ist einmal schön, wieder den Muttersaft, den Hollersaft eben von deiner Mutter auch. Eben, das
danke.
Gibt ein gutes Gefühl einfach.
Gibt auf jeden Fall ein gutes, weiches Gefühl im Mund und da gibt es ein gutes, geheimes Rezept dafür. Und zwar verwendet sie dafür die Hollerblüten und auch Zitronen. Sie nimmt ganze Zitronen und schneidet die Zitronen in Scheiben. Und vom Holunder nimmt sie eben auch nur die Holunderblüten und lässt den ganzen restlichen Strauch im Endeffekt.
Das heißt, im Grunde genommen ist das sogar vegan.
Im Grunde genommen ist das hundertprozentig vegan, wobei wir nicht genau wissen, es ist natürlich Zucker zugesetzt, der eingekocht wird, im Endeffekt, dass da aus in Sirup auch werden kann, den man dann wieder mit Wasser verdünnen kann, aber der zugesetzte Zucker in der Produktion und genauso die Zitronen in der Produktion, kann
Und
man halt nie sagen, was für
ja,
Mittel
natürlich,
jetzt
ja.
verwendet wurde, sagen.
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber eine ganz interessante Sache ist ja für meine Begriffe auch, ein ganz wichtiger Aspekt der pflanzlichen Ernährung ist natürlich die Bestäubung, für die Bienen im Maßgeblichen verantwortlich sind.
Ja,
Ist das
lustigerweise.
vegan, wenn Bienen dafür verantwortlich sind, dass wir uns ernähren können? Haben die Bienen durch uns nicht eigentlich eine Riesenbelastung dadurch, oder?
Ich denke, dass es die Bienen ja von selbst machen würden. Die Bienen würden, also in gewissem Maße, die Bienen würden die Pflanzen von selbst bestäuben, die Pflanzen würden sich also vermehren, die Bienen machen ihren Job im Endeffekt, indem sie ja den Nektar sammeln. Und dadurch passiert die Bestäubung sozusagen aus Versehen. Also darauf haben sich ja im Endeffekt Pflanzen und Bienen gegenseitig angepasst. Und um das Thema noch abzuschließen, allein deshalb, dass das ein natürlicher Prozess ist, dass die Bienen die Pflanzen freiwillig bestäuben und dass es von selbst passiert, denke ich auch, dass es in gewissem Maße natürlich und gerechtfertigt ist, dass wir Fleisch essen dürfen im Endeffekt, weil eine Kuh wird halt nicht durch den Menschen umgebracht werden, sondern durch einen Bären oder irgendein
Und wie
anderes
siehst du das
Raubtier.
dann bei Hühnern zum Beispiel? Würden Hühner nicht sowieso Eier legen?
Hühner würden sowieso Eier legen, deswegen sind auch für mich Eier zu essen natürlich ganz normal. Es geht immer nur um die Größe. Also wenn du jetzt sagst, du sperrst 1000 Hühner in einen Stall ohne Licht oder in kleine Käfige, dann finde ich das wirklich schrecklich und so sollte niemand leben, kein Huhn, kein Mensch. Das kann man vergessen. Es ist nur die Sache, wenn in gewissen Maßen finde ich es Tiere zu essen. Perfekt und wunderbar natürlich, dafür sind Menschen gemacht und dafür sind auch Tiere gemacht, sich gegenseitig zu essen. Das ist einfach der Way of Life.
Way of Life, gutes Stichwort. Vielleicht auch noch eine Frage von meiner Seite. Was, ich bin jetzt der Gast bei dir, aber es interessiert mich halt einfach. Wie siehst du so deinen Way of Life für die nächsten 5 Jahre? Wie glaubst du, mit welchen Sachen werden wir konfrontiert? Was wird so auf uns zukommen?
Von jetzt von außen oder was werden wir selbst tun im Endeffekt? Das sind verschiedene Fragen.
Einfach das, was sich aus beiden Dingen ergibt, wie sich das Ganze einfach entwickeln wird.
Also ich bin nochmal sehr zuversichtlich, dass sich die Weltsituation ein wenig verbessern wird, dass sich der Krieg beruhigen wird. Es ist einfach, das ist eigentlich in gewissem Maße der gute Effekt an Nuklearmächten im Endeffekt, dass es
Ja, das Gleichgewicht des Schreckens, ja.
dass es niemals zu sowas kommen wird. Da bin ich hundertprozentig zuversichtlich. Einfach und dass dadurch auch ein bisschen relativiert wird, okay, wenn wir uns jetzt sowieso nicht mit Atombomben bewerfen können und sowieso nur im Endeffekt unser Hickhack unter Anführungszeichen haben, um das jetzt, das soll jetzt nicht verniedlichend klingen, aber irgendwann sollte man halt einsehen, dass das Menschensterben auf allen beiden Seiten im Endeffekt unnötig ist. Und dadurch zu einem Frieden kommen wird, also politisch jetzt erstmal. Soweit ich das in Prognosen gesehen habe, wird auch die Inflation sich, glaube ich, mit so 2, irgendwas Prozent in Österreich beruhigen, dieses oder nächstes Jahr. Also insofern wird auch der Cheeseburger nicht weniger als 2,9% schrumpfen im Endeffekt. Das ist einmal gut für unsere Ernährung als Studenten im Endeffekt. Und ich denke, wir werden einfach weitermachen mit dem, was wir bis jetzt machen, also unser Leben zu genießen, gelegentlich einen Podcast aufzunehmen
Und noch
und
gelegentlicher zu lernen.
gelegentlich zu lernen, was wir eigentlich tun sollten. Aber im Endeffekt, man sieht es ja wieder, also ich denke, der Mensch lernt ja konstant weiter und solange man konstant an seinem Leben weiterlernt, ist das dieses. Es ist schön, wenn Lernen ein natürlicher Prozess ist und nicht erzwungen.
Ja, das ist das, was du schön gesagt hast. Also, ja, wie würde man sagen, dein Wort in Gottes Ohr? Ja, na, wunderbar. Also, Klingt eigentlich gut, deine Prognose oder deine.
Bist du da derselben Meinung ungefähr, oder wie?
Ich sage einmal so, ich bin schon der Meinung, dass sich gewisse Sachen vielleicht auch noch verschärfen werden, aber das grundsätzliche Fehlschlagen der Menschheit, die grundsätzliche Zerstörung quasi der Menschheit durch irgendetwas halte ich für unmöglich, denn ich denke trotzdem, dass der Mensch immer noch die größte Intelligenz ist.
Und sich somit eigentlich nicht selbst zerstören
Die
sollte.
größte irdische Intelligenz ist und sich einfach nicht selbst zerstören sollte. Und dass es grundsätzlich für die ganzen Probleme, die es jetzt im Moment gibt, Lösungen gibt auch. Also ich denke, gerade wenn man jetzt die Sache oder die Zwickmühle auch, die Zwickmühle eben auch betrachtet, in der Europa jetzt eben steckt, mit der Abhängigkeit einerseits ein bisschen von russischer Energie, von Amerika und so auf der anderen Seite, die jetzt die Verteidigung nicht mehr garantieren wollen, dann würde ich das beispielsweise nicht unbedingt nur als Problem sehen, sondern vielleicht auch als Chance, dass sich halt Europa entwickeln wird, dass Europa eigene Wege finden wird, wieder groß und stark zu werden. Und ich denke, auf die lange Sicht oder vielleicht gar nicht so lange Sicht, sondern schon auf die nächsten 10 Jahre, wird uns die Entwicklung vielleicht sogar eher in die Karten spielen als schaden.
Wunderbar.
Ja,
Ja, dann
das
würde ich
ist,
sagen, also das war
ja,
ein
würde
sehr
ich sagen,
schönes Ende, oder?
das ist ein schönes Ende. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ein fettes Steak zum Goritschnik essen.
Ja.
Und ja, danke, dass ich da sein durfte.
Bitte
Danke
gern.
für die Einladung und danke für den Hollershaft.
Ja, und damit haben wir die Folge für heute eigentlich schon beendet. Wir danken an alle, die es bis dahin geschafft haben zuzuhören, weil es war wirklich sehr lang. Und danke, Coco,
Ja, sehr
dass du
gerne.
da warst und uns mit deiner ja, Anwesenheit alle wirklich bereichert hast. Auf Wiederhören.